SR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Martin Maria Schwarz und Nicole Abraham. Mit großen Schritten geht es auf Weihnachten zu. Und falls Sie noch eine Last-Minute-Geschenkidee brauchen, dann sind Sie bei uns ganz genau richtig. Denn unsere Hörbücher gibt es nicht nur als CD, sondern auch zum Download. Dann sind Sie garantiert zu Heiligabend da. Wir sprechen in dieser HR2 Hörbuchzeit über ein Hörbuch von Don DeLillo, das uns die Welt im Ausnahmezustand erleben lässt. Über eine deutsche Familiengeschichte, geschrieben und gesprochen vom Schauspieler Rolf Nagel. Und wir hören einen Beitrag von Martin Maria Schwarz über den ersten Teil der neapolitanischen Saga von Bestsellerautorin Elena Ferrante. Unser Kinder- und Jugendhörbuch ist diesmal ein Märchen, geschrieben von keiner geringeren als Harry Potter-Autorin J.K. Rowling. Don DeLillo, ein waschechter New Yorker und hochgelobter Autor, wurde bereits zweimal für den Pulitzer-Preis nominiert. In den 70er Jahren schrieb er einen Roman nach dem anderen und schaffte den endgültigen Durchbruch dann 1985 mit Weißes Rauschen und Libra. Dorothee Meyer-Karweg, sein neuer Roman heißt Die Stille. Das klingt fast besinnlich, so in der Weihnachtszeit. Worum geht es?
Na, das Thema ist alles andere als besinnlich. Dieser Roman spielt in der nahen Zukunft in New York, und zwar im Jahr 2022, nicht mehr so fern von uns. Es ist der Super Bowl Sunday, also das Finale der American Football League. Und in einer Wohnung in Manhattan wollen 5 Menschen das gemeinsam im Fernsehen dann sich ansehen. Die Wohnung gehört der emeritierten Physikprofessorin und ihr Mann. Dazu ist noch ein früherer Student der Physikprofessorin gekommen. Und die drei warten dann auf die Ankunft eines befreundeten Paares. Das ist gerade auf dem Rückflug von Paris. Ja, und dann passiert etwas sehr Seltsames. Alle digitalen Verbindungen brechen ab. Sämtliche Bildschirme werden schwarz. Lampen gehen aus, Heizungen, Telefon. Ja, und wer kein Notaggregat hat, sitzt im Dunkeln und in der Kälte.
Und ist das Flugzeug auch betroffen?
Ja, das ist auch betroffen. Und es wird sehr schön beschrieben, wie dieses Paar, Tessa und Jim, im Flugzeug sitzt. Und Jim sich die Zeit vertreibt, wie man das da so tut im Flugzeug. Er guckt nämlich auf dem Bildschirm vor ihm genau hin, welche Flughöhe das Flugzeug gerade hat, die verbliebene Distanz, die Temperatur, die Flugzeit, die voraussichtliche Ankunft. Das wird ja alles angegeben und soll so ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Und dann passiert das.
Das Flugzeug macht einen Satz seitwärts. Er wusste, dass er das ignorieren sollte, und Tessa sollte achselzuckend sagen, bis jetzt lief's ja glatt. Das Anschnallzeichen leuchtete rot. Er zog seinen Gurt straff und sah zum Bildschirm, während sie sich tiefer in den Sitz kauerte, mit dem Körper geradezu in ihr Notizbuch kroch. Die Turbulenzen wurden schlimm. Flughöhe, Außentemperatur, Geschwindigkeit. Er las weiter, die Anzeigen sagte aber nichts. Der Lärm überschwemmte sie. Eine Frau taumelte den Gang entlang zur Toilette. Auf dem Rückweg in die erste Reihe hielt sie sich an den Sitzen fest. Stimmen über die Lautsprecher, einer der Piloten auf Französisch, dann einer vom Kabinenpersonal auf Englisch. Und er dachte, er könnte ja jetzt wieder anfangen, laut vom Bildschirm vorzulesen, fand aber dann, das sei mitten in dieser psychischen und physischen Not ein klarer Fall von hirnloser Beharrlichkeit. Sie schaute ihn jetzt an, schrieb nicht, schaute nur. Und ihm fiel ein, dass er die Sitzlehne aufrecht stellen sollte. Sie saß schon aufrecht und ließ ihr Tablett in den Schlitz gleiten und steckte Notizbuch und Stift in die Sitztasche. Heftiges Klopfen irgendwo unter ihnen. Der Bildschirm wurde schwarz.
Also auch hier in dem Flugzeug wird alles schwarz. Und die Stimme haben sicherlich viele erkannt. Das war natürlich Christian Brückner. Die beiden und natürlich alle anderen Passagiere bekommen Angst, und die beiden stellen sich jetzt vor, dass das Fernsehen vom Absturz der Maschine berichtet. Aber die Piloten schaffen es, Not zu landen, und die Passagiere kommen so mit kleineren Blessuren davon. Sie landen in New York, einer Stadt, in der nichts mehr geht, wie ihnen dann die Flughafenangestellte mitteilt.
Jeder hat heute eine Geschichte zu erzählen. Sie beide sind der Flugzeugabsturz. Andere sind die stehengebliebene U-Bahn, die feststeckenden Aufzüge, dann die leeren Bürogebäude, die verbarrikadierten Geschäfte. Ich sage allen, dass wir hier Verletzungen versorgen. Ich bin nicht dafür da, Ratschläge über die aktuelle Lage zu erteilen. Was ist die aktuelle Lage überhaupt? Sie zeigte auf den schwarzen Bildschirm, mitten in der Anzeigetafel, die in die Wand vor ihr eingelassen war. Sie war im mittleren Alter, trug hohe Stiefel, robuste Jeans, einen dicken Pulli und Ringe an drei Fingern. So viel kann ich Ihnen sagen. Was auch immer gerade geschieht, es hat unsere Technologie platt gemacht.
Dorothee Meyer-Karwick, bekommt man denn raus, warum all diese elektronischen Systeme zusammenbrechen?
Nein, das verrät uns Nondelillo nicht. Natürlich steht eine Cyberattacke im Raum, aber von wem initiiert, das bleibt unbekannt. Das Paar jedenfalls läuft nun zu Fuß zur Wohnung der anderen drei, die das Finale der American Football League eben sehen wollen. Die eigene Wohnung ist noch weiter entfernt und sie müssen dann zu Fuß in den siebten Stock, weil die Aufzüge eben auch nicht funktionieren.
Na, geht ja noch.
In der Tat, ja. Und da sitzen die fünf nun völlig ratlos und sinnieren. Und jeder geht anders mit der Situation um. Also der Student denkt an Einstein, der vorausgesagt hat, dass der vierte Weltkrieg wieder mit Knüppeln ausgetragen wird. Das Paar Jim und Tessa, die kennen sich wohl noch nicht so lang, denkt an Sex. Der Mann der Physikprofessorin geht irgendwann dann raus auf die Straße und beobachtet die herumvagabundierenden Massen. Und die emeritierte Professorin denkt über ihr Leben nach und dass sie gerne wieder vor Studenten stehen würde. Ja, und gemeinsam reden sie dann über diese Situation, versuchen zu verstehen und überlegen, was das mit ihnen selbst alles so macht. Und dabei erinnern sie sich auch an diese Corona-Pandemie vor ein paar Jahren. Sie nehmen das sozusagen als kleinen Vorgeschmack auf diesen Shutdown. Viele Menschen haben nun wieder Panik, denken an den Untergang der Welt, aber nicht alle.
Ist es nicht seltsam, dass gewisse Einzelpersonen den Shutdown, den Burnout anscheinend akzeptieren? Haben Sie sich immer danach gesehnt? Subkutan, subatomar. Ein paar Menschen, immer ein paar, eine winzige Zahl unter den menschlichen Bewohnern des Planeten Erde, des dritten Planeten unseres Sonnensystems, dem Reich sterblichen Daseins.
Ja, aber gibt es denn eine Auflösung der Situation?
Nein, wir bleiben eher in diesem Umkreis der fünf Menschen in der Wohnung, die sehr ratlos vor dieser Situation stehen und langsam zum inneren Wesen ihrer selbst vordringen.
Sie haben es ja eben gerade schon gesagt, gesprochen wird das Hörbuch von Christian Brückner. Wie gefällt Ihnen der Stil und die Lesung?
Ja, also Don DeLillos Text fällt ja durch eine sehr starke Verknappung auf. Die Katastrophe wird nur angedeutet. Wir erleben das Ganze so eher als Kammerspiel, was natürlich Raum lässt für die eigenen Gedanken. Allerdings, kleiner Einschub, ich finde schon, Don DeLillo hätte das ein bisschen mehr ausführen können. Also die Situation, die er beschreibt, gibt viel her. Auch die Personen bleiben so ein bisschen schablonenhaft. Aber zu loben ist dann eben Christian Brückner. Der zelebriert die Prosa von Don DeLillo. Er schmeckt jedem Satz nach und hat Mut auch wirklich zu langen Pausen. Und das entspricht diesem gedankenschweren Text. Er scheint geradezu Vergnügen an dieser Interpretation zu haben. Und ja, das überträgt sich durchaus auf den Zuhörer. Also daher mein Fazit, ein sehr interessantes Thema. Vom Text hätte ich mir durchaus mehr versprochen. Die Interpretation wiederum finde ich sehr gelungen.
Sagt Dorothee Meyer-Karwick zum neuen Hörbuch von Don DeLillo, Die Stille aus dem amerikanischen Englisch von Frank Heibert. Zwei CDs, etwas über 2 Stunden, gibt's für 16,95 Euro im Argon Verlag bei der Edition Parlando. Rolf Nagel, 1929 geboren, war Schauspieler am Thalia Theater, spielte 150 Fernsehrollen und leitete 29 Jahre lang die Abteilung Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg. Das Hundeauge, ein autobiografischer Roman, ist sein Debüt. Ein autobiografisches Buch und Hörbuch über einen Schauspieler. Wenn wir ehrlich sind, davon gibt es so einige. Dorothee Meyer-Karwick, was macht ausgerechnet dieses Buch so besonders?
Ja, das Besondere ist hier, das ist eine Auseinandersetzung mit der persönlichen und familiären Schuld während der NS-Zeit. Inzwischen gibt es ja auch kaum noch jemanden, der diese nationalsozialistische Zeit bewusst miterlebt hat. Rolf Nagel ist mittlerweile über 90 Jahre alt. Er war Ende des Krieges 15, also ist er noch ein ganz wichtiger Zeitzeuge. Vor allem aber ist er einer, der eben nicht verdrängen will, nicht weichspülen will, sondern wirklich versucht, so wahrhaftig wie möglich zu sein.
Und was erfährt man über sein Leben?
Ja, alles, was er von sich und seiner Familie erzählt, wird in Bezug zur NS-Zeit gesetzt. Also er erzählt von den Familien der Eltern, deren Herkunft und was das eventuell bedeuten kann für deren Gedanken und Verhalten in der Zeit des Nationalsozialismus. Die Mutter war diesem Naziregime und dem Antisemitismus eher reserviert gegenüber, der Vater aber war regelrecht begeistert von Hitler und er war auch ein Antisemit und zwar weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus.
Ja, ging das in der Ehe denn gut?
Die Ehe war eh konfliktbeladen. Also der Vater, ein Architekt, ging fremd. Die Mutter stichelte dann immer wegen der bäuerlichen Herkunft des Vaters. Es gab oft Streit. Die Mutter selbst war nun wirklich keine Widerstandskämpferin. Rolf Nagel erzählt also, dass es für ihn vollkommen selbstverständlich war, dass er zum Jungvolk und dann zur Hitlerjugend ging, sein Bruder genauso, sein älterer. Und er erzählt, ja, wie sie in dieser Nazi-Atmosphäre aufwuchsen. Und zwar so aufwuchsen, dass sie auch sehr schlimme Erlebnisse merkwürdig unberührt hinnahmen. Und dazu hören wir mal ein Beispiel. Der Autor und Schauspieler Rolf Nagel liest selbst.
Unter den Nachbarjungen war Heinzi. Er war groß und stark, aber geistig etwas zurückgeblieben für sein Alter. Wir mochten Heinzi alle gern. Er war meistens friedlich und lieb. Manchmal spielten wir Jungs zwei Parteien, Indianer und Trapper oder Räuber und Gendarm. Jede Partei hatte Heinzi gern dabei. Denn wenn Heinzi jemanden im Schwitzkasten hatte, dann kam der nicht wieder raus. Es sei denn, wir sagten, Heinzi, lass ihn. Eines Tages war Heinzi verschwunden. Meine Mutter sagte, er sei in ein Heim gekommen. Nach ein paar Wochen war Heinzi tot. An Lungenentzündung gestorben, sagte man. Wir Kinder fanden das komisch. Heinzi war doch so ein Brocken von einem Kerl. Groß und rothaarig. Wieso stirbt er plötzlich an einer Lungenentzündung? Es hieß, dass solche Kinder wie Heinzi in den Heimen eingeschläfert würden, weil sie ja doch sonst zu nichts nützlich wären. Aber wir alle hatten Heinzi doch so gern. Was hat denn Heinzis Mutter dazu gesagt? Es war von unwertem Leben die Rede und von einem gesunden Volkskörper, den es zu schützen galt. Die bestgehandelte Beruhigungspille bestand in der Bemerkung, davon weiß der Führer sicher nichts.
Tja, die Mutter von Rolf Nagel fand da schon auch alles sehr schlimm, aber richtig protestiert hat niemand dagegen. Und Rolf Nagel erzählt dann auch von anderen schrecklichen Dingen, zum Beispiel vom Außenlager des KZ Neuengamme, das ganz in der Nähe ihres Grundstücks lag. Und von da aus konnten sie dann sehen, wie eine Frau gehängt wurde und andere Frauen auch nach einem Fluchtversuch erschossen wurden. Und er erzählt, wie er durch die Hitlerjugend und die Schule so indoktriniert wurde, dass er und ein Freund von ihm am Ende des Krieges zum Werwolf ausgebildet wurden. Und zwar werden sie zur Villa des Gauleiters an der Alsterchaussee geschickt.
In der grauen Baracke im Vorgarten saß ein Mann in der Uniform des Wehrertüchtigungsdienstes. Wir machten Meldung mit Namen und Dienstgrad. Er sah uns beide an, prüfend, was da vor ihm stand. Dann, wenn ich euch befehlen würde, mit dem Fallschirm über England abzuspringen, was würdet ihr tun? Eine Sekunde, in der das Adrenalin hochschoss. Meint er das wirklich ernst? Dann im Chor, abspringen, Oberbandführer. Eine kleine Pause. Dann öffnete der Oberbandführer oder sowas Ähnliches, ich kann mich nicht mehr genau an den Dienstgrad erinnern, seine Schreibtischschublade, nahm daraus eine Pistole, lud sie durch und legte sie vor sich auf den Schreibtisch. Was würdet ihr machen, wenn ich euch befehlen würde, mich zu erschießen? Das war das übliche Spiel, oder? Die Antwort kam prompt. Erschießen, Oberbandführer. Naja, er lächelte sehr sparsam. nahm die Pistole, ließ das Geschoss auswerfen und legte sie wieder in die Schublade zurück. Es war also kein Bluff. Die Pistole war tatsächlich mit scharfer Munition geladen gewesen. Was passiert jetzt? Wir durften uns setzen. Als wir saßen, wurden wir gefragt, ob wir bereit wären, als Untergrundkämpfer hinter den feindlichen Linien für den Endsieg zu kämpfen. Allein auf uns gestellt, wenn es sein musste, ohne Unterstützung von anderer Seite. Was wurde von uns verlangt? Heimlich, unerkannt, in Zivil, in der vom Feind besetzten Heimat, Eisenbahnschienen und Brücken springen, Munitionslager in die Luft jagen, Verräter erschießen.
Tja, die beiden Jungs werden für tauglich befunden, beim Werwolf mitzumachen bei dieser Partisanentruppe. Und sie werden dann auch ausgebildet. Sie lernen hinterrücks zu töten, Sprengstoff zu zünden und so weiter. Aber zum Glück kommt es nicht mehr für sie zum Kampf. Der Krieg ist dann vorher zu Ende.
Ist das Buch damit auch zu Ende?
Nein, Rolf Nagel erzählt da noch viel von der Nachkriegszeit, davon, wie er eher durch Zufall Schauspieler wurde. Und er erzählt auch von den Albträumen, die er immer wieder hatte, durch die Kriegstraumata. Das heißt, er beschreibt dann auch, wie er mal Schauspielstudenten erzählte, dass er sich zum Werwolf hat ausbilden lassen. Und die fragen ihn dann, wie er mit 15, da habe man doch schon Verstand, bei so etwas habe mitmachen können.
Naja, eine berechtigte Frage.
Ja, schon, aber wir haben es natürlich auch sehr leicht in unserer Demokratie.
Natürlich.
Er dagegen wurde, wie schon seine Eltern, zum absoluten Gehorsam erzogen.
Dorothee Meyer-Karwig, das Hörbuch scheint Sie so ein bisschen beeindruckt zu haben.
Ja, durchaus. Also das hat es, weil Rolf Nagel so offen ist, weil er wirklich schonungslos gegen sich und seine Familie ist, weil er auch die Eltern wiederum in ihre Zeit stellt und erklärt, woher so etwas kommen kann. Es ist damit eben keine typische Autobiografie. Es geht immer um diese zentrale Frage, wieso konnte man bei so einem Regime mitmachen? Wieso hat man den Juden und anderen verfolgt? Nicht geholfen. Und da ist es natürlich auch ganz hervorragend, dass er selbst den Text liest, zumal er zwar eine ältere Stimme hat, das hört man natürlich, aber beileibe keine gebrechliche. Für mich ist es deswegen insgesamt eine unbedingte Empfehlung für jede Generation, also die Älteren, aber auch Jüngere. Wir müssen ja nicht denken, dass wir für alle Zeit ungefährdet sind.
Eine Frage habe ich noch. Was hat es denn mit dem Hundeauge auf sich, so der Titel?
Ja, das war der Familienhund, der ihn so ganz treu ansieht, als er noch ganz klein ist und bei dem er sich geborgen gefühlt hat wie an der Brust der Mutter.
Rolf Nagel, das Hundeauge, eine deutsche Familiengeschichte, eine Autorenlesung. Fast 6 Stunden auf 4 CDs, in der gekürzten Fassung kosten 18 Euro und sind im Jumbo Verlag unter dem Label Goya Lit erschienen. Es ist jetzt auch schon wieder 4 Jahre her, dass die italienische Schriftstellerin Elena Ferrante mit ihrer 4-bändigen Neapel-Saga über die Geschichte zweier Freundinnen für Furore gesorgt hat. Auch die Lesung war ein großer Erfolg und jetzt, ganz frisch, ist die Hörspieladaption erschienen. Mein Kollege Martin Maria Schwarz über Meine geniale Freundin.
Es ist dieser Telefonanruf, der die Geschichte ins Rollen bringt.
Ja, was willst du, Rino?
Mutter ist verschwunden.
Seit wann?
Seit 2 Wochen.
Und da rufst du mich jetzt erst an?
Ich bin sicher, sie treibt sich irgendwo hier in Neapel rum, wie immer.
Auch nachts.
Du weißt doch, wie sie ist.
Ich weiß, aber findest du 2 Wochen ohne ein Lebenszeichen normal?
Ich habe in den Krankenhäusern gefragt. Ich war sogar bei der Polizei. Sie ist nicht zufällig bei dir?
Deine Mutter hat in ihrem ganzen Leben kein einziges Mal Neapel verlassen. Nein.
Bist du sicher?
Torino, also bitte, ich habe gesagt, sie ist nicht hier.
Ja, und wo ist sie dann?
Aufgeschreckt durch das Verschwinden ihrer langjährigen Freundin und durch die Sorge des Sohns, beginnt Elena Greco, die Ich-Erzählerin, ihre Erinnerungen aufzuschreiben. Ihre Erinnerungen an Lila Ciarulo und wie sie sich noch als Schulmädchen im Neapel der 50er Jahre kennenlernten, in dem von kargen Verhältnissen und Krankheiten geschundenen fiktiven Arbeiterviertel Rione.
Wir lebten in einer Welt, in der Kinder und Erwachsene sich häufig verletzten.
Eine Tochter von Signora Assunta.
Die Wunden bluteten.
War an Tetanus gestorben.
Alterten. Und manchmal starb jemand daran. Eine Tochter von Signora Assunta, der Gemüsehändlerin, hatte sich an einem Nagel verletzt und war an Tetanus gestorben.
Signora Spagnolos jüngster Sohn war an Krupp gestorben.
Giannino, der in die vierte Klasse ging, als wir in der ersten waren, starb,
Luftangriff,
weil er eine Bombe gefunden und sie angefasst hatte.
Gas.
Luigina, mit der wir auf dem Hof gespielt hatten,
Bombe,
war an Flecktyphus gestorben.
Bombe, Krupp, Tetanus, Flecktyphus, Gas.
Unsere Welt war voller Wörter, die töteten.
Es sind verschiedene Geschichten und Themen, die sich in Ferrantes Tetralogie ineinander verzahnen. Da geht es einmal um die so starke wie schillernde Freundschaftsbeziehung zweier Mädchen und dann Frauen, die trotz vieler Charakterunterschiede ein Leben lang halten wird. Da geht es zum zweiten um den Kampf weiblicher Selbstbehauptung inmitten eines radikal patriarchalen Systems, wie es das soziale Leben in Neapel noch die gesamte Nachkriegszeit bestimmte. Und schließlich entfaltet sich ein Sittengemälde der Stadt selbst, deren harte und von viel auch familiärer Gewalt geprägte Seiten Ferrantes Roman unerbittlich vor Augen führt.
Dann begann sie, ihre Familie zu tyrannisieren. Wenn ich auf dem Hof wartete, dass sie herunterkam, hörte ich aus den Fenstern häufig ihr Geschrei.
Ich will genauso Latein lernen wie Lino und Giliola. Du hast es mir versprochen, Rino.
Lila! Lila!
Plötzlich verstummte das Geschrei. Und wenige Augenblicke später flog meine Freundin über meinen Kopf hinweg aus dem Fenster und landete hinter mir auf dem Asphalt.
Du blutest! Sie hatte sich einen Arm gebrochen.
Elena Ferrante pflegt in ihren Romanen einen epischen Stil, schlägt weite Bögen in der Darstellung zahlloser Familien und Personen. In einer Hörspieladaption ist das kaum zu bewältigen, weswegen sich Regisseur Martin Heindl auf die Schlüsselszenen der Geschichte konzentriert hat und hier umso eindrucksvollere Klangbilder schafft. Eindrucksvoll deshalb, weil er die Akustik nicht überlädt, nicht mit plakativer Musik oder anderen tonalen Effekten überdramatisiert. Er setzt, auch in der Musik, buchstäblich auf die leisen Töne, übt in der akustischen Ausmalung von Straßenszenen oder zwischenmenschlichen Konflikten stets Zurückhaltung. Darin wird eine Abwendung vom filmischen zugunsten eines literarischen Hörspiels deutlich, das den Puls des Textes bestechend gut einfängt und fühlen lässt.
Es war ein Brief von Lila.
Bevor mich der Inhalt überwältigte, beeindruckte mich, dass das Geschriebene Lilas Stimme enthielt.
Lila konnte schriftlich reden.
Sie habe mir nicht geschrieben, da sie froh gewesen sei, dass ich es mir in der Sonne gut gehen ließ, dass ich Nino liebte, und sie habe mir mit ihren unerfreulichen Geschichten nicht die Ferien vermiesen wollen. Doch nun müsse sie mir unbedingt schreiben. Unmittelbar nach meiner Abreise hatte Marcello Solara begonnen, sie jeden Abend zu besuchen.
Da Lila stets so tat, als wäre Marcello Luft für sie, sagte er ihr eines Abends ernst ins Ohr:
Na gut, du nimmst mich auf den Arm. Aber weißt du noch, wie du mich damals mit dem Schustermesser bedroht hast? Also, wenn ich höre, dass du einen anderen anhimmelst, bleibt es nicht bei einer Drohung. Ich bring dich um.
Die Erinnerungen von Elena, aber auch von Lila, werden von verschiedenen Interpretinnen gesprochen, je nach Alter der Protagonistinnen und manchmal auch im Wechsel innerhalb ein und derselben Szene. Das trägt zu einem abwechslungsreichen Hörbild bei, dessen Grundton freilich stets melancholisch bleibt. Aber auch hier gibt es Kontraste. Nicht zuletzt schaffen die vielen Cliffhanger jederzeit Momente großer Spannung, wie beispielsweise am Ende des ersten Teils bei der Hochzeit Lilas, als diese mit ansehen muss, wie ausgerechnet ihr größter Feind Marcello das erste von ihr eigenhändig gefertigte Paar Schuhe trägt und dann im kunstvollen Wechsel von Erzählerstimme erlebender Person und hintergründigen Klangspiel spürbar wird, welche Demütigung das für sie bedeutet.
Pünktlich zum Anschnitt der Hochzeitstorte und zur Verteilung der Geschenke für die Gäste waren die strahlenden, hocheleganten Solara-Brüder erschienen.
Ich sah, wie die Farbe aus Lilas Gesicht wich, wie sie kreideweiß wurde.
Marcello.
Sie schaute auf Marcello Solaras Schuhe.
Solara.
Schuhe.
Es waren Herrenschuhe der Marke Cerullo. Marcello trug die Schuhe, die Stefano, ihr Ehemann, vor einer Weile gekauft hatte.
Marke Cerullo.
Dieses Paar hatte sie gemeinsam mit Rino in monatelanger Tüftelarbeit gefertigt.
Cerullo.
Und sich dabei die Hände ruiniert.
Herrenschuhe.
Und dann ist es wie immer, wenn man sich einmal in einer guten Geschichte verfangen hat, zumal hier, in diesem Hörspiel, in dem Elena Ferrantes Romanwelt so klug und plastisch in Szene gesetzt ist, dann will man weiterhören und muss sich doch gedulden bis zum Hörspiel zum zweiten Band.
Martin Maria Schwarz über Elena Ferrante, Neapolitanische Saga Teil 1, Meine geniale Freundin. Ein Hörspiel. Gesprochen von Rosalie Thomas, Enea Boschen, Hanna Scheibe und anderen. 4 CDs, knapp 3,5 Stunden, kosten 22 Euro und sind bei der Hörverlag in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk erschienen. J.K. Rowling ist ein Multitalent. Sie ist nicht nur die Erfinderin von Harry Potter und Autorin der Cormoran Strike-Krimireihe, sie schreibt auch Märchen. So ist der Ickerbock gerade erschienen. Dorothee Meyer-Karwick, wer oder was ist denn der Ickerbock?
Ja, das ist eigentlich nur ein Mythos, also so ein Wesen, mit dem man in Schlaraffien Kindern droht. Also, wenn du nicht brav bist, dann kommt der Ickerbock und frisst dich oder so.
Moment, Schlaraffien?
Ja, das ist der Ort, in dem das Märchen spielt. Ein wunderbarer Ort, wie der Name schon andeutet. Bislang ist es das glücklichste Königreich der Welt. Wir hören mal rein, es liest die Schauspielerin Heike Makatsch.
Schlaraffien war weit über seine Grenzen hinaus berühmt für sein Essen. Dabei hatte jede Stadt im Land ihre eigene Spezialität, worin sie in der ganzen Welt nicht übertroffen wurde. Chouville, die Hauptstadt von Schlaraffien, lag im Süden des Landes und war von weiten Obstgärten, golden schimmernden Weizenfeldern und smaragdgrünen Weiden umgeben, auf denen schneeweiße Milchkühe grasten. Aus der hervorragenden Sahne, dem Mehl und dem Obst, das die Bauern produzierten, schufen die Konditoren von Chouville erlesenes Gebäck. Stell dir einmal den köstlichsten Kuchen und die unwiderstehlichsten Plätzchen vor, die du je probiert hast. Nun, ich muss dir sagen, dass man sich in Chouville geradezu geschämt hätte, derlei aufzutischen. Wenn einem erwachsenen Mann beim Hineinbeißen in ein Gebäckteilchen aus Chouville nicht vor Glück die Tränen kamen, dann galt es als misslungen und wurde nie wieder hergestellt. In den Auslagen der Konditoren von Chouville türmten sich Leckerbissen wie Jungfernträume und Feenwiegen. Die berühmteste Delikatesse waren jedoch Himmelshoffnungen, so erlesen und unbeschreiblich köstlich, dass man sie nur bei ganz besonderen Anlässen auftischte. Und alle vor Freude weinten, wenn sie diese Kunstwerke genießen durften.
Da läuft einem richtig das Wasser im Mund zusammen. Also, alles scheint perfekt in Schlaraffien. Ausgenommen vielleicht das neblige Marschland im Norden. Hier leben durchaus noch Menschen in Armut. Das ist sozusagen die Schmuddelecke des Königreichs. Und dort soll der Legende zufolge auch der schreckliche Ickerbock hausen.
Gut, schrecklich haben wir jetzt schon vernommen. Aber was ist das nun für ein Wesen?
Ja, niemand hat dieses Wesen je gesehen, aber es soll schlicht grauslich sein. Und jetzt kleiner Einschub, der Roman, der Ickerbock, den gab es ja zunächst nur online und die Kinder wurden dann aufgerufen, Illustrationen zu den Kapiteln einzureichen und auch eben diesen Ickerbock zu malen. Und die schönsten Zeichnungen landeten dann in der Buchausgabe, wie dem auch sei. In Schlaraffien hatte bislang niemand den Ickerbock gesehen. Aber eines Tages kommt am Tag der Bittgesuche, das ist so eine Art Bürgersprechstunde, ein armer Schäfer aus dem Norden und der sagt, der Ickerbock hat meinen Hund geschnappt und getötet. Und da Fred der Furchtlose, der König von Schlaraffien, das Gefühl hat, er müsse sich ausnahmsweise mal für seine Bürger einsetzen, beschließt er, mit dem Heer nach Norden zu ziehen, um den Ickerbock zu bekämpfen.
Naja, aber die meisten Bürger von Schlaraffien glauben doch nicht an den gruseligen Ickerbock.
Ja, auch im Heer denken viele, der König spinnt. Aha. Aber Fred ist eben der König und so ziehen sie los. Und im Norden angekommen, empfängt sie dann dicker Nebel und sie schwärmen aus, auch Fred. Und er verliert dann im dichten Nebel sein Schwert. Und da er selbst ziemliche Angst hat, beauftragt er seine Edelleute, Lord Spuckelwert und Lord Schlammerlott, sein Schwert im Nebel zu suchen. Die schimpfen auf ihren König Fred und stolpern dann los.
Dann hob sich für einen Augenblick der Nebel. Direkt vor ihnen kam ein gewaltiger, schwarzer Umriss mit schimmernden weißen Augen zum Vorschein und stieß ein langgezogenes Jaulen aus. Mit ohrenbetäubendem Donnergetöse, das die ganze Marsch zu erschüttern schien, ging Schlabberlots Büchse los. Sofort waren von allen Seiten in der verwunschenen Landschaft die erschrockenen Rufe ihrer Gefolgsleute zu hören. Der Nebel riss auf wie ein Vorhang. Der Mond schob sich gleichzeitig hinter einer Wolke hervor. Und mit einem Mal bot sich den beiden Lords ein klares Bild dessen, was vor ihnen lag. Vielleicht einen Steinwurf entfernt konnten sie nun einen gewaltigen Granitblock mit einem dichten Dornengestrüpp an seinem Fuß ausmachen. In diesem hatte sich ein verängstigter, abgemagerter Hund verfangen, der unter lautem Winseln und heftigem Scharren versuchte, sich zu befreien, während sich in seinen Augen das Mondlicht widerspiegelte. Ein kleines Stück abseits des Felsens lag, mit dem Gesicht nach unten, Major Wonnegleich im Moor. »Was ist los?« war vielfach aus dem Nebel zu hören. »Wer hat geschossen?« Weder Spuckelwert noch Schlabberlott gab Antwort. Spuckelwert wartete so schnell er nur konnte zu Major Wonnegleich hinüber. Eine kurze Untersuchung brachte Gewissheit. Der Major war mausetot, im Dunkeln von Schlabberlott mitten durchs Herz geschossen.
Ja, dieser Hund, das war natürlich der Hund des Schäfers, der sich einfach in so einem Gebüsch verfangen hat. Mhm. Und die beiden Lords, die falschen Freunde des Königs, fragen sich jetzt, was sie tun sollen. Und sie haben eine Idee, nämlich am besten die Schuld dem Ichabod in die Schuhe schieben. Der habe den Major Wonnegleich getötet. Und so erzählen sie es Fred, dem Furchtlosen, der sich vor Angst fast in die Hose macht. Na, jedenfalls das Heer kehrt dann mit dem toten Major zurück und die beiden abgefeimten falschen Freunde des Königs verkünden, den Ichabod gibt es wirklich, der habe den Major zerrissen.
Das ist so gemein, der Major wurde doch durch den Schuss getötet.
Ja, aber sie haben natürlich diesen Major unter einer Decke versteckt und gesagt, er sei so zerrissen, man könne ihn nicht vorzeigen und es zeigt sich, das wissen wir ja auch alle, man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann glauben sie viele.
Clever.
Um den Ichabod zu bekämpfen, sagen nun Spuckelwert und Schlabberlott, es brauche ein großes Heer und dafür natürlich viel Geld.
Klar.
Deswegen werden neue Steuern erhoben, das Volk wird geschröpft und die Menschen in Schlaraffien verarmen. Das Geld stecken sich natürlich Lord Spuckelwert und Lord Schlabberlott selbst in die Tasche und König Fred weiß von nichts, glaubt aber alles. Und die, die nicht an den Ichabod glauben, die werden in den Kerker geworfen und so wird aus Schlaraffien eine Diktatur.
Aber die Geschichte geht doch gut aus, oder?
Ja, es ist ja ein Märchen und dass es gut ausgeht, das bewirken zwei Kinder.
Gut.
Und zwar Wim und Lilly. Wim ist der Sohn des getöteten Majors und er glaubt auch lange an die Geschichte mit dem Ichabod. Und seine Freundin Lilly Lerchensporn, die glaubt das dagegen nicht. Die beiden zerstreiten sich sogar darüber. Und da Lilly mit ihren Gedanken nicht hinterm Berg hält, wird sie Spuckelwert und Schlabberlott sogar gefährlich und deswegen wird sie dann sogar auch entführt. Und wie die beiden Kinder Wim und Lilly wieder zusammenfinden, wie Spuckelwert und Schlabberlott ebenso aus dem Amt gejagt werden wie Fred und was es mit dem Ichabod wirklich auf sich hat, das wird dann sehr, sehr fantasiereich, spannend und auch unterhaltsam beschrieben.
J.K. Rowling eben.
Ja.
Und sicherlich auch gut interpretiert von Heike Makatsch, oder?
Ja, wir haben sie ja vorhin gehört. Ich finde sie ganz wunderbar. Sie fühlt sich intensiv in diese Figuren ein. Und sie liest mit sehr viel Lust und Witz und Ironie. Und sie kann ja auch wunderbar singen und tut es hier auch in diesem Hörbuch. Und das ist damit unbedingt ein Mehrwert gegenüber dem Buch.
Sind denn wie in dem Buch auch Bilder der Kinder vom Ichabod zu finden?
Nein, das nicht. Aber im Booklet gibt es zwei sehr schöne Fotos von Heike Makatsch im Studio. Und insgesamt ist das Hörbuch sehr edel und sehr aufwendig gestaltet. Auch mit einem guten Inhaltsverzeichnis. Also es macht wirklich was her.
Ihr Fazit?
Ich bin durchaus begeistert. Und
man
zwar von Inhalt und Umsetzung. Mhm. Ich hatte sogar ein bisschen Vorbehalte, weil ich dachte, okay, die Harry-Potter-Romane sind so gut, dagegen muss der Ichabod einfach abfallen. Aber das tut er keineswegs. Es ist eine wunderbare Geschichte darüber, wie durch Intrigen, üble Nachrede, die Verbreitung von Gerüchten ein wunderbares Land an den Abgrund getrieben werden kann. Also insgesamt ein sehr wahres Märchen. Und Heike Makatsch hat mich auch sehr überzeugt. Daher würde ich sogar das Hörbuch dem Buch bevorzugen.
J.K. Rowling, der Ickerbock, aus dem Englischen von Friedrich Pflüger. Fast 8 Stunden gibt's auf einer MP3-CD für 15 Euro. Das Hörbuch ist bei der Hörverlag erschienen und für Kinder ab 8 geeignet. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Und auf das nächste Mal freuen sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Nicole Abraham.